Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Das wären dann wir. Moin.
Guten Morgen. Ja, und unser Thema heute ist Stoff.
Aber richtig.
Und ich glaube, wir haben keine detaillierte Gewebeuntersuchung von Sven Oswald in dieser Sendung, ausnahmsweise mal. Aber ich finde das so interessant. Du bist ja relativ kräftig gebaut und auch oft im Fitnessstudio gewesen. Und ich kenne dich ja gut. Hm. Ich weiß ja, was du für ein, sagen wir mal, substanzängstlicher Mensch bist. Und ich weiß auch, wie du dir wirklich über viele Jahre den Arsch an 7 Tagen der Woche abtrainierst. Naja, ab- oder antrainierst. Aber also bei dir waren es mehr die Arme. Also ich weiß, wie hart du dafür gearbeitet hast. Aber wenig Leute glauben, dass du nicht das gemacht hast, was man Stoffen nennt heutzutage. Ne? Darauf jetzt, er hat die ganze Zeit überlegt, was mache ich denn?
Ich hatte doch Dinge an.
Komme ich auf das peinliche Radio 1-Tattoo im Intimbereich, wo er das vergessen hat, dass nur Radio Insta heißt. Aber
das würdest du nicht.
Das würde ich nicht erzählen on air. Nee, weil es auch nicht stimmt. Aber ich habe viele solche Gespräche mitbekommen, wo Leute dich fragen, was du einfach und wie du es nimmst und so. Und wenn du dann gesagt hast, du, ich nehme ab und zu mal so einen Eiweißshake und sehr oft einen Döner, haben sie es dir nicht geglaubt.
Das war so. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich waren die Anlagen da gut und ich war halt wirklich einfach so. Du weißt ja selber, ne? Ja. Meine Frau damals noch bis 20 Uhr gearbeitet. Wir spätestens 18 Uhr mit der Arbeit fertig. Fitnessstudio um die Ecke. Was machst du?
Ja.
Gehst nicht nach Hause und räumst auf, sondern puzzelst da im Fitnessstudio.
Genau.
Und das war's.
Und ich bin nach Hause gegangen und habe Computer gespielt.
Ja, das ist so.
Und das sieht man mir auch an, finde ich. Ich habe was dafür getan für meine Figur.
Ja. Aber weißt du, der Witz ist halt eben bei diesem ganzen Fitnessquatsch. Na klar, es gibt verschiedene Arten von Typen, die, und immer finden die das eine sind, das andere zu sein, viel besser. Also Hardgainer, Softgainer, ne? Also so, ich finde einen Waschbrettbauch viel besser als einen dicken Arm. Und andersrum finden die total drahtig sind, dicke Arme gut. Das Gras des Nachbarn ist ja immer grüner, ne? So, egal. Aber
ich wäre froh, wenn die dicken Arme ein bisschen mehr Geld in der Tasche hätten, aber so sind ja die Zeiten heutzutage
Das stimmt. Nee, aber es ist im Endeffekt ist dieser gesamte Fitnessquatsch nur stupide Redundanz und Sturheit. Mehr ist es nicht. Du musst halt einfach eine Bewegung oft machen. Punkt.
Also pass mal auf, ich finde, so wie du das gesagt hast, finde ich, könntest du wahnsinnig gut so ein Evangelist, heißt das, glaube ich, neudeutsch, werden für so eine Fitnesskette.
Ihr müsst einfach nur, ihr müsst nicht nur einen Vertrag machen, ihr müsst auch regelmäßig kommen. Aber das finden die Fitnessketten,
finden
die gar nicht so gut.
Ich fand
so
das mit dem Stupide, das fand ich gut. Ich glaube, das ist was viele Leute anspricht. Es ist ganz einfach, du musst einfach nur stupide ein paar Bewegungen machen.
Unter uns gibt es doch genau das, was wir heutzutage brauchen. In einer immer komplexeren Arbeitswelt einfach mal wieder stupide Dinge tun. Früher hast du Sachen abgeheftet oder gelocht. Das machst du heute nicht mehr, weil es wird alles digital. Sven? Und da kannst du dumm bis 8 zählen und freust dich, wenn du bis 9 kommst.
Weißt du? Also ich glaube, du hast dich gerade wahnsinnig beliebt gemacht bei allen Leuten, die heute immer noch so eintötige Tätigkeiten verrichten.
So
müssen.
Wie du bald, wenn du weiter so redest.
Bei den Leuten, wo du einfach sagst, wisst ihr, das gibt's heute eigentlich gar nicht mehr. Ja. So immer wieder das Gleiche machen oder Dinge abheften. Weißt du, vielleicht in deiner kleinen Virtual Reality Blubberlutsch-Welt gibt's das vielleicht nicht. Aber ich zum Beispiel.
Das einzige bisschen Virtual Reality, was ich habe, liegt bei dir zu Hause auf dem Schreibtisch, ja?
Nee, das liegt bei mir zu Hause im Schrank, weil ich habe ja das neue Virtual Reality ein bisschen. Aber ich wollte nur sagen, weißt du, wenn du nicht so viele eintönige Sachen abheften musst und so, dann liegt es daran, dass es deine Frau für dich macht.
Da ist durchaus was dran. Gut, was wir zum Thema Stoff wirklich mit Ihnen vorhaben, das erfahren Sie gleich. Wahrscheinlich.
Aber sag mal, was nimmst denn du?
gute Frage. Manchmal ein Eiweißshake und viele Döner.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Stoff.
Im Leben der meisten Menschen spielt ein Stofftier irgendwann eine wahnsinnig große Rolle. Warum das so ist, das versuchen wir heute herauszufinden.
Wem der Lehrstoff in einer normalen Schule zu langweilig ist, dem wollen wir heute die Headbanging School.
Die Headbanging School?
Headbanging, habe ich Head gesagt?
Ja.
Also Headbanging School vorstellen.
Ja, finde ich übrigens interessant. Du hast doch gerade gesagt, wenn ich weiter so spreche, fliege ich hier raus. Sehr interessant.
Ja, wir gehen beide bald stempeln.
Ein pinkes Stück Stoff sorgt vor der Fußball-EM in diesem Jahr für reichlich Diskussionen. Warum man in Deutschland so viele Menschen mit pinkem Fußball auf die Palme bringen kann, das wollen wir immer wissen.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Und beim Hackbending.
Richtig. Ich hatte auch mal so ein pinkfarbenes Shirt, da stand drauf, no, I'm not on fucking Facebook. Kann ich mich erinnern, ist schon ein paar Jahre her. Naja, achso, Peter Fox, Zukunft pink, wie auch sonst.
Ich bin immer froh, wenn wir in unserer Sendung mit Katrin Lehmann sprechen können. Nicht nur, weil ich Katrin Lehmann mag, sondern auch, weil die Themen, über die wir dann sprechen, welche sind, die ich normalerweise überhaupt gar nicht mitbekomme. Sonst bin ich nur sportignorant. Das heißt, ich bekomme es nicht mit, weil es ein Sportthema ist. Aber jetzt fällt ein Thema in die beiden Ressorts, für die ich mich, sagen wir mal, nicht so sehr qualifiziert habe, nämlich Sport und Mode. Und deswegen müssen wir unbedingt darüber reden. Ich bin froh, dass ich sie jetzt endlich weiß. Der DFB hat vor wenigen Tagen das aktuelle Trikotset des deutschen Fußballs der Herrenmannschaft vorgestellt. Das Heimtrikot in klassischem Schwarz-Weiß, genauso wie unsere Nationalflagge, oder? Und das Auswärtstrikot in Pink. Und was sollen wir sagen? Der Aufschrei war riesig. Warum ein pinkes Stück Stoff in der Fanszene des Fußballs zu so viel Unruhe führen kann, das besprechen wir jetzt mit der Fußballexpertin, ehemaligen Profi-Fußball- und Eishockeyspielerin Katrin Lehmann. Schönen guten Morgen.
Hallo, Kathi.
Guten Morgen, ihr zwei.
So, hast du eine Erklärung dafür, warum diese Reaktionen vor allem in den sozialen Medien so unfassbar heftig waren, nur weil das Trikot pink ist?
Also eine wirkliche Erklärung habe ich nicht, weil ich vieles nicht verstehe. Aber ich meine, stell dir vor, wenn in Deutschland mal alle Züge fahren und auch die Flüge gehen, dann brauchen wir ein anderes Problem, über das wir reden können.
Du willst doch nicht sagen, dass gerade alle Züge fahren.
War doch gerade schon wieder Flugsteiger oder Lufthansa, glaube ich nicht.
Nein, ich wollte das gerade erklären.
Okay.
Nein. Also es ist natürlich das Trikot der Nationalmannschaft, das ist natürlich, irgendwie hat jeder das Gefühl, ich bin auch Modedesignerin und Modedesigner, so wie alle Nationaltrainer.
Ah, ja.
Und pink ist halt einfach, ich weiß nicht, kennt ihr eine Nationalflagge, in der pink zu sehen ist?
Ich glaube, die Nationalflagge der Deutschen Telekom AG, aber ich weiß nicht, ob
nein,
die
das
zählt.
Ist Magenta, Mann.
Ja. Nein, aber es geht ja auch, und das ist ganz wichtig, es ist das sogenannte Ausweichtrikot. Das heißt, das Trikot, wenn ich nicht Heimsprecht habe, wenn ich in der Nationalmannschaft spiele. Und eigentlich ein wichtiges Kriterium dieser Trikotfarbe ist eben nicht eine klassische andere Nationalfarbe von anderen Teams zu haben. Sonst kann man ja nicht damit ausweichen. Und pink ist eine Farbe, die kann man immer tragen.
Theoretisch, weil praktisch ist es ja jetzt wohl so, Sie spielen in, oder haben in Frankreich gespielt und dann schwarz-weiß getragen, oder?
Ja, aber bei Frankreich Le Bleu, oder?
Und blau und pink ist zu dicht beieinander.
Nein, aber wenn das natürlich, normalerweise versucht man immer das erste Mal, wenn man ein neues Trikot präsentiert, nämlich das Heimtrikot, das Auswärtstrikot, als erstes das Heimtrikot zu präsentieren und dann das Auswärtstrikot. Mm. Deswegen ist das keine Überraschung, dass das jetzt so getragen wird. Spannend wird es jetzt natürlich am Dienstag.
Ja, bevor wir auf Dienstag kommen, hat uns unser Redakteur was aufgeschrieben, was ich spannend finde. Und zwar, dass das Trikot gleichzeitig die besten Verkaufszahlen aller Auswärtstrikots hatte, die es jemals gab. Und dass das meistverkaufte Sporttrikot der Geschichte Messis aktuelles Trikot von Inter Miami ist. Und das soll noch pinker als pink sein. Also haben wir hier die einen, die hassen, die anderen, die lieben? Sind wir eigentlich Trendsetter? Was geht da vor sich?
Also ich glaube, diejenigen, die in den Social Media aktiv sind, sind diejenigen, die halt noch nicht gekauft haben. Und diejenigen, die gekauft haben, sagen, ach, ich habe meinen Frieden. Also es ist tatsächlich so ein Social Media Phänomen, muss man wirklich sagen. Und ich finde es schön, die Mode, so viel zum Thema Mode, die Männer tragen schon lange pink. Ja. Und es sieht richtig cool aus. Und von daher, ich finde es mega spannend, dass so ein Trikot in Pink so etwas aufwühlen kann.
Ja, wir lernen ja auch nur über die Sachen, die wir hier in Radio 1 bei 2 auf 1 machen. Und da hat uns mal jemand erklärt, dass Pink eigentlich früher eine Farbe für Jungs und Männer war und dann irgendwann von Blau abgelöst wurde. Aber bis ins 19. Jahrhundert war Pink eine klassisch männliche Farbe. Aber jetzt kann man auch wahrscheinlich von den Social-Media-Pöblern nicht erwarten, dass sie ein bisschen historisches Kontext
wissen. Nee, das sind die Ewiggestrigen, nicht die Ewigvorgestrigen.
Ach ja, jetzt verstehe ich, natürlich, klar.
Aber offenbar, also es gab ja auch relativ schnell irgendwie einen Werbespot von Adidas, die hatten wahrscheinlich mit einem Shitstorm gerechnet, oder? Was denkst du?
Ja, also die haben ja eigentlich ziemlich cool vorab alles aufgefangen, was diese Farbe auslösen kann, und sind gleich auf diese Klischees und vor allem Stereotypen eingegangen, was richtig cool wäre. Mhm. Ich glaube, was noch cooler gekommen wäre, wenn man als erstes einfach die deutsche Nationalmannschaft in diesem Werbespot coole Tore schießen sehen würde oder Zweikämpfe machen, dass es über das Sportliche gekommen wäre und nicht über dieses Gesellschaftskritische, und dann hätte kein Hahn danach gekräht.
Ja, ich finde vor allem, dass Olaf Scholz selber und alle männlichen Mitglieder des Kabinetts bei der nächsten Sitzung einfach mal so ein pinkes Shirt anziehen sollten, kommentarlos, und von mir aus auch ein kleines Jackett drüber. Aber Katrin, du hast gesagt, jetzt kommt es auf Montag an. Was ist Montag?
Dienstag.
Dienstag? Was ist Dienstag?
Also sie spielen das zweite Freundschaftsspiel sozusagen gegen die Niederlande.
Ja.
Und da ist die Frage, in welchem Trikot?
Oder Orange gegen Pink, das stelle ich mir ja lustig vor.
Ja, genau. Aber da Deutschland da zu Hause spielt, werden sie sicher wieder auch in dem klassischen Weiß, Schwarz, Rot, Gold spielen. Und die Niederlande in Oranje. Und ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges. Deutschland hat nicht eine Übernahme wie Les Bleus, also die blauen Frankreich, oder Oranjes wie die Niederlande. Man sagt ja nicht die Schwarz-Weiß-Goldigen oder sowas, nee. Oder die Azzurri. Nee. Das heißt, eigentlich ist es egal, was diese Farbe letztlich hat, weil keine Farbe zu dieser, die Nationalmannschaft nicht nach Farbe benannt ist.
Ja, die Deutschen, die Farblosen, über ein pinkes Stück Stoff,
die Blassen,
welchen Shitstorm es nach sich gezogen hat, sprachen wir mit unserer Fußballexpertin Katrin Lehmann. Katrin, vielen Dank und wir werden uns diese Trikots besorgen oder zumindest pinkfarbene Shirts.
Ja, auf jeden Fall, ich auch.
Ja, und dann schmuggeln wir uns ins Regierungskabinett. Danke, Katrin.
Ciao.
Tschüss.
Der eine oder die andere von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wird sich wahrscheinlich gerade relativ unfreiwillig mit unserem jetzt folgenden Thema auseinandersetzen, nämlich mit Fuselstoffen. Also gestern schön Ihnen gezwiebelt, vielleicht ein bisschen zu billigen Stoff gesoffen und schon hat man ordentlich Schädel am nächsten Tag. Warum Fuselstoffe im Alkohol sind und was sie in unserem Körper machen, das besprechen wir jetzt mit dem Biersommelier Carsten Moschett. Wunderschönen guten Morgen, Carsten. Du bist gerade in Lyon, draußen im Freien, weil du warst, wo nochmal und warum ging es da auch über Fuselstoffe?
Ja, hallo, guten Morgen. Ich stehe in der Tat hier in Lyon im Freien und hoffe, dass es nicht zu laut ist im Hintergrund. Ich war Mitglied beim internationalen Bierwettbewerb 2 Tage lang und wir haben sehr viele Biere getestet, bewertet. Und unter anderem geht es dann natürlich auch um Fehlaromen, sprich auch um Fuselstoffe. Normalerweise beschreiben wir eher die positiven Dinge im Bier. Aber klar, man guckt natürlich auch, dass so ein Bier sortenrein ist und dann überhaupt auch vom Alkohol sehr rein ist.
Carsten, was sind diese Stuselfoffe und wie kommen sie ins Bier hinein?
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich finde für ein Biersommelier ein wahnsinnig unangenehmes Thema, darüber zu sprechen.
Komm, jetzt gnadenlos die Wahrheit auf den Tisch.
Also gnadenlos. Fuselstoffe sind ganz, ganz einfach gesagt, das sind Alkohole, das sind Begleitalkohole, die bei der Gärung entstehen. Was passiert bei der Gärung? Bei der Gärung wandelt die Hefe Zucker in Alkohol um. Und wir versuchen da möglichst viel reinen Alkohol zu gewinnen. Ethanol, der ist natürlich auch nicht komplett gesund, aber der ist nicht so schädlich wie diese Begleitalkohole, wie zum Beispiel Methanol, Butanol, Hexanol, Propanol. Und diese Begleitalkohole, die haben es in der Tat in sich, weil der Körper die viel, viel schwerer, viel langsamer abbaut. Und diese Alkohole wandern dann im Körper auch zu den einzelnen Organen hin bis hin zum Gehirn. Und ja, deshalb lallen wir dann am nächsten Tag und deshalb verursacht das dann auch einen ordentlichen Kater.
Okay, das heißt also, da sind die Fuselstoffe schuld und gar nicht guter, reiner Ethanol. Jetzt gibt's doch aber so eine und solche Getränke mit mehr oder weniger Fuselstoffen. Woran liegt denn das?
Genau. Also ich kann es jetzt, also Alkohol ist grundsätzlich nie so richtig gut, muss ich leider sagen. Ne? Also,
klar. Also
ein Liter Bier hat 40 Gramm reinen Alkohol und wenn man mehr als 40 Gramm reinen Alkohol zu sich nimmt, ist auch sehr, sehr gute Ethanol. Gutes Ethanol ist da nicht wirklich gut. Ja.
Ich wollte gerade sagen, und da kann man dann auch lallen, richtig? Selbst wenn es nur Ethanol ist.
Ja, auch, okay. Auch das kann wirklich passieren. Das macht dann manchmal auch die Menge, nicht nur die Fuselstoffe.
Okay.
Aber ja, was passiert? Also beim Bier kann man zum Beispiel sagen, es gibt in der Tat Biere, die mehr Fuselstoffe enthalten als andere Biere. Beim Bier ist es zum Beispiel so, es gibt ja obergärige Biere, warm vergorene Biere, die sind nach etwa 3 Wochen trinkreif und es gibt untergärige Biere, die sind nach 6 bis 8 Wochen trinkreif, die sind kalt vergoren. Und man hat festgestellt, dass die untergärigen, also sprich die langsam und lang vergorenen Biere, weniger Fuselstoffe enthalten als die obergärigen Biere. Das heißt, wenn ich jetzt viel Weizenbier trinke oder Altbier oder Kölsch, was klassisch obergärige Biere sind, kann es sein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Kater habe, wirklich größer. Ich werde auch oft bei Tastings gefragt, sagen sie, oh, wenn ich dieses und jenes Bier trinke, habe ich mehr Kater als beim anderen Bier. Sag ich, ja, manchmal liegt es eben an der Menge, aber in der Tat ist es so, dass so obergärige Biere, sprich Weizenbiere, Altbier, Kölsch, die Gefahr ist größer, dass da mehr Fuselstoffe drin sind.
Ich finde es schön, du hast ja gesagt, es wird länger und kälter und so weiter. Das können wir in Zukunft, könnten wir das ja Hefe Cold Brew nennen oder so. Das finde ich auch ganz cool. Jetzt sag mal, also ich weiß ja, früher, als im Mittelalter Bier gebraut wurde, war das ja deutlich anders als heute, wo alles total industrialisiert, computergesteuert ist und so. Und haben wir nicht inzwischen einfach Methoden, womit wir Fuselstoffe ganz vermeiden können?
Ja, also ganz vermeiden lassen sie sich nicht, weil die Fuselstoffe sind in geringer Menge auch sehr gut, wenn sie im Bier zum Beispiel drin sind, weil Fuselstoffe sind auch Geschmacksträger. Mhm. Die transportieren das auch. Sie sollten halt nur eine gewisse Höhe nicht übersteigen.
Okay.
Und ja, in der Tat, früher kann man von ausgehen, dass da wesentlich mehr Fuselstoffe drin waren, weil früher, bevor Karl von Linde die Kältemaschine erfunden hat, hat man sowieso hauptsächlich obergärige Biere gebraut und die hatten automatisch zwangsläufig durch diese Hefen mehr Fuselstoffe. Und man muss dazu sagen, wir haben nicht nur eine bessere Technik, wir haben ja auch eine Vielzahl von verschiedenen Hefen und eine Brauerei überlegt sich ganz genau, welche Hefe sie nimmt und die gucken da auch drauf, dass nicht allzu viele Fuselstoffe entstehen.
Über Fuselstoffe im Alkohol sprachen wir mit Biersommelier Carsten Morschett. Mehr über ihn und seine Arbeit finden Sie unter www.biersommelier.berlin. Carsten, vielen Dank und liebe Hörer und Hörer, die Dosis macht das Gift. Ne? Viel Saufen ist halt nie gut. Ja. Vielen Dank, Carsten.
Jetzt darfst du dich wieder anziehen und reingehen, Carsten.
Ah, das ist aber sehr nett von euch. Macht's gut.
Tschüss. Iggy Pop in the Death Car. Lange nicht gehört und doch wiedererkannt. 10.13 Uhr ist es. Sie hören 2 auf 1. Thema heute ist Stoff.
Ich frage mich übrigens bei In the Death Car immer, weil er ja da schon 20, 30 Jahre drin sitzt, ne? Sozusagen, ob er da mit dem Tod ein Stimmchen schlägt oder ob er schon vor 30 Jahren gestorben ist. Ich meine, so wie er aussieht, könnte das sein. Und einfach da in dem Death Car hin und her fährt.
Ah, du meinst, dieses hagere, drahtige ist Mumifizierung.
Mumifizierung.
Ah,
ja.
Wirklich?
Mumifizierung.
Hauptsache,
ist
es geht ihm gut.
Fällt mir übrigens gerade auf, was für ein schönes Wort Mumifizierung ist.
Ja, ja.
Also vielleicht nicht der Vorgang, aber das Wort.
Ist übrigens genauso schön wie auch Mumpitz zum Beispiel. Ist auch ein schönes Wort.
Ich möchte an dieser Stelle möchte ich mal mein Leid mit dir teilen.
Oh, okay.
Ist jetzt kein besonders großes Leid oder so, aber es gibt Klamottenläden,
ja,
die auch nach dem IKEA-Prinzip funktionieren, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, schönes Design, aber möglichst billig produziert.
Ja.
Ja?
Und selbst zusammennehmen.
Genau, wenn man es jetzt nett ausdrücken möchte, könnte man Fast Fashion sagen.
Ja.
Das ist für mich aber total okay, weil die Sachen bei mir, weil ich sie nicht so gut behandle, auch nicht so lange halten und so weiter. So, jetzt mir aber aufgefallen, dass diese ganzen großen Modemarken, vor allem aus dem Süden Europas, zunehmend, wo sie früher Baumwolle hatten, die nach 2 Jahren kaputt war, haben sie jetzt 99,7% Polyester, was nach 2 Jahren kaputt wäre oder auch vielleicht nach 3, wenn ich es trüge, aber ich hasse es.
Ja.
So, das heißt, man
auch wegen
kriegt
der Körpergerüche,
genau,
Polyester.
Man kriegt irgendwie nur noch Schwitzeklamotten,
ja,
und wenn dann die Sweatshops in der dritten Welt abbrennen, ist auch blöder, weil das Zeug ja brennbarer ist,
ja,
und schmilzt und solche ekligen Sachen macht. Ist dir das auch schon aufgefallen?
Ja, und zwar, es gibt ja nur ganz wenige Läden, wo ich mir T-Shirts hole, also ich sag mal Klamotten mit direktem Körperkontakt, und die sind relativ kunststofffrei, weil natürlich, man schwitzt halt mehr und die Shirts stinken dann auch.
Ziehst du denn unter einem Oberhemd immer zwingend auch ein Shirt an, weil du gesagt hast, Sachen mit Körperkontakt?
Ja, aber ich trage in letzter Zeit so selten Oberhemd.
Verstehe.
Also ich glaube, vielleicht 5-mal im Jahr, ich trage mittlerweile ja auch unterm Anzug einfach ein T-Shirt und ein paar Sneaker, weil das geht ja man muss ja nicht mehr ganz so verkleidet auf die Bühnen dieser Welt, das ist schon ganz gut. Und das ist echt so, da merke ich das schon. Und wenn ich dann mal ein T-Shirt irgendwo anders herhole, vielleicht auch mal aus dem Netz bestelle, denke ich dann auch so,
Ich habe jetzt nach vielen Jahrzehnten habe ich ja die Liebe zum Jeanshemd wiederentdeckt.
Nein, voll, ist doch voll 90s, oder?
Das weiß ich habe keine Ahnung. Ich mache das ja nicht aus modischen Gründen, sondern ich habe nur gedacht, ach, kaufst du dir mal ein Jeanshemd?
Hast du eins von Levi's oder was ist das?
Nee, ich sage das jetzt hier nicht.
Warum
aber
sagst du das
gibt ganz viele andere Jeansmarken wie Wranglers und aber wenn ich jetzt sage, welches ich gekauft habe,
dann.
Ich kann dir doch nicht einfach sagen, dass ich eins bei Esprit gekauft habe.
Warum nicht?
Ja, weil das dann würde es ja fast eine Empfehlung sein.
Wieso?
Weil ich wollte dir gerade vorschwärmen, wie toll mein Jeanshemd ist.
Achso, okay, dann schwärm mal dein weiß ich wo gekauftes Jeanshemd.
Ja, genau. Also großartig. Es ist einfach, es ist toll, es fühlt sich gut an, es ist weich.
Aber unter uns sieht und Jeanshemd nicht voll scheiße aus?
Du, guck mich an. Macht es noch einen Unterschied?
An.
Ich weiß es nicht. Nein,
du hast einen stylischen Pulli
also
an heute.
Finde,
der ist übrigens nicht von mir, oder?
Ich finde, weißes T-Shirt mit Rundkragen und darüber so ein Jeanshemd, ist doch geil. Also wenn das Jeanshemd schön ist, würde ich sagen.
Und die Frage ist, was kommt dann untenrum dazu?
Wieso untenrum? Das ist doch warm geworden jetzt. Also du hast ja ein Mankini drunter.
Oder mit wehender Banane, wie es so schön heißt.
Genau, und natürlich Sneaker.
Ja.
Was für eine Banane?
Ach,
habe ich jetzt nicht verstanden. Nee. Ist das Fruit of the Loom Werbung?
Richtig,
verstehe.
Genau, wieder T-Shirts. Nee, also Jeanshemd nein, Oberhemden ja.
Bei dir?
Aber selten.
Ja. Also das Schöne ist natürlich, dass ein Jeanshemd, zumindest bislang, oh Gott, jetzt habe ich der Modeindustrie wahrscheinlich eine Idee gegeben. Ich wollte sagen, bislang ist halt ein Jeans aus Baumwolle. Aber das könnte sich ja auch noch ändern, wenn die jetzt zuhören.
Es gibt auch viele Jeans, wo schon Stretz drin ist.
Ach so, Stretch. Jeans für Dicke, das meine ich. Ich kaufe Jeans für ganz dünne und kaufe die dann in Übergrößen.
Du, aber gerade die für ganz dünne, diese Ultra-Slim, Giga-Slim, die sind ja irgendwie, das ist ja nicht eine bessere Leggings mehr. Ist ja, das stimmt.
Ich habe mir eine Skinny-Jeans gekauft und die trage ich über dem großen Zeh.
Finde ich gut.
Ist schön. Wir haben vom Spaß gehört und jetzt hört ihr vom Leid, ja, vom Leid des Daniel Finger, der einen schrecklichen Fehler gemacht hat. Ich fühlte mich irgendwann so erwachsen in meinen 20ern, dass ich alle Stofftiere meiner Kindheit, alle verschenkt habe, die guten, und weggeschmissen, die an denen ich nicht so hing. Und die, an denen ich nicht so hing, Schicksal, egal. Aber natürlich habe ich dann als viel älterer Mensch die Stofftiere meiner Kindheit wahnsinnig vermisst. Und deswegen habe ich meinen Kindern eingeschärft, dass wir bitte alle Stofftiere, an denen sie hängen, aufheben. Deswegen haben wir auf dem Dachboden sehr viele große Kisten mit Stofftieren, die sie aber eines Tages wieder mit ihren Kindern oder so oder ich mit den Enkeln auspacken kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ich nicht weiß, ist, warum haben wir so eine Beziehung zu Stofftieren und vor allem, was mache ich jetzt? Und all das wollen wir mit Psychologen Michael Thiel besprechen. Fans von ihm wissen, er hat ein ganz besonderes Verhältnis zu einem bestimmten Stofftier, nämlich Manfred, das lange durch den Podcast Hallo, ich bin Manfred, ein Stofftier will alles wissen geführt hat. Guten Morgen, Michael, und auch erstmalig bei 2 auf 1, guten Morgen, Manfred.
Hallo, ihr zwei.
Ja, moin.
Moin, ja, Mann. Also ihr wisst schon, was ihr getan habt, wenn ihr Manfred anlacht.
Noch nicht, Michael, aber wir sind sehr gespannt.
Ja. Komm, lass mich schnell erzählen, bevor der immer reinquatscht. Also Stofftiere, von Geburt auf an Sicherheitsspender. Es gibt kein Baby, kein Kind ohne Stofftier. Also das sind jetzt ganz unromantisch psychologisch sogenannte Übergangsobjekte. Das heißt, wenn Mutti, Vati, sonst wer plötzlich nicht mehr, irgendwann nicht da sind, um dir Sicherheit, Wärme, Geborgenheit zu geben, das ist der Job der Kuscheltiere. So. Und jeder hat ein Kuscheltier und das zieht sich eigentlich durchs Leben durch. Und jetzt rede ich mal auch aus dem Nähkästchen. Ich betreue auch so Schauspieler mal und auch Sportler. Und Jungs, die haben alle in der Garderobe oder sogar manchmal im Tor ihr Kuscheltier.
Welches, wir wollen ja nicht sagen, was deine Klienten sind, aber welches Stofftier hat Tom Cruise in der Garderobe?
Der hat einen Mann. Tom Cruise hat auch einen Manfred.
Manfred, jetzt komm, hau raus. Ja, jetzt geht's los. Ja, also aber Manfred und wir und meine Frau Annika, wir sind ja zu dritt schon seit Jahren zusammen. Ja.
Okay, das heißt also, es ist eine Dreiecksbeziehung, eine offenbar auch nicht so ganz leichte.
Mann-Frau-Furry, das passt doch.
Ist,
ja?
Das ist sehr schön. Ganz kurz mal, lieber Michael, ich weiß, ich kann mich erinnern, ich hatte früher auch ein Kuschelobjekt, das war ein Spielzeughammer. Muss ich nochmal zu dir in die Behandlung oder ist das auch okay?
Ja. Aber hast du den anderen damit mal eins aus? Ja, es gibt ja natürlich eine Form von Kraft und Macht, ne? Und wenn dir einer irgendwie deinen Schokokeks nicht geben will, dann kriegt er eins mit Mama aufs Dach. So. Mhm. Also schon eine Form von Selbstbewusstseinstraining, doch? Nee.
Ich würde gerne Manfred mal was fragen. Und zwar, also ich habe ja erzählt, dass ich irgendwann so blöd war und gedacht habe, ich brauche gar keine Kuscheltiere mehr. Und später habe ich es bitter bereut. Wie ist das für euch Kuscheltiere, wenn ihr irgendwann abgelegt oder pausiert werdet? Und warum machen die doofen Kinder das irgendwann?
Ich habe keine Ahnung. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Weil wir haben ja eine Beziehung aufgebaut. Wir sind alles, was ihr wollt. Guck mal, wenn du nachts irgendwie Zahnweh hast, was machst du? Du schnappst deinen Manfred. Wenn du irgendwie traurig bist, du kuschelst mit Manfred. Manfred ist immer da, 24/7. Immer rund um die Uhr. Und ich mach alles, was du willst. Was du dir vorstellst, mache ich. Ich bin dein allerbester Freund.
Okay.
Das schmeißt man doch nicht weg.
Nee, das stimmt.
Ja, und eines Tages denkst du, wow, jetzt bin ich aber erwachsen, oh cool, jetzt chill ich mal eine Runde und schmeiß dein Stoff direkt. Und ein paar Wochen später sagst du, so ein Sieg, da liegst du nämlich wieder nachts irgendwie und hast Liebeskummer, weil die Olds dich nicht anguckt. Und was passiert? Du brauchst einen Manfred.
Schmeiß
dich nicht weg.
Nee, also nicht wegschmeißen, guter Tipp, hast du auch schon gesagt, Daniel.
Kommst du später, aber vielen Dank.
Michael, was sollten wir denn machen als Eltern, wenn so ein Kuscheltier mal wegkommt? Wie wichtig ist es da, richtig Verständnis zu haben und was ist die gute Reaktion?
Also, hallo, Manfred hat es eben gesagt, ihr habt eine Bindung, die Kids haben eine Bindung zu ihm aufgebaut. Und da reicht doch nicht, komm, ich kaufe dir einen neuen. Also, es gibt ja vielleicht 100.000 Bären, aber es gibt diesen einen speziellen Bären, der riecht auch so und ist auch schon verliebt und zerliebt. Also, es ist das erste, vielleicht sogar der erste Trauerfall im Leben eines kleinen Kindes. Also, Verständnis zeigen, in den Arm nehmen und sagen so, und weißt du was, es gibt noch andere, vielleicht Kuscheltier, was ich auch gerne mag, was du gerne machst, und dann probieren wir es mal aus. Aber wie gesagt, vorsichtig, ne? Stofftiere auch nicht sagen, das brauchst du nicht mehr und das ist nicht notwendig. Hm. Nein, man braucht es ein Leben lang. Und wir Erwachsenen wurden leider dann irgendwann erzogen, das ist dann unmännlich, unweiblich, ist Quatsch. Nur aufpassen, wenn zu viele Kuscheltiere nachher im Erwachsenenbett liegen, weil das sind echte Sexkiller, ne? Davon mal abgesehen.
Ich habe jetzt gerade. Ja, genau, sag mal nichts. Also ich habe gedacht, bei manchen Erwachsenen ist das ja vielleicht nicht. Also vielleicht ist das ja gerade die Verbindung. Aber ich würde gerne noch mal wissen. Bei mir hat es jetzt nicht geklappt mit dem Schauspiel, weil ich eben kein Stofftier mehr habe. Aber wäre ein Stofftier für jeden Erwachsenen ratsam? Michael, sagst du manchmal hier Stofftier auf Krankenschein, wenn man zum Psychologen kommt? Das braucht ihr?
Geile Idee. Ja, das ist eine super Idee. Und für Erwachsene, für Kinder, ihr wisst vielleicht so auf Rettungswagen, wenn es das ein Kind ist, verlässt, die haben wirklich Kuscheltiere da. Und jetzt mal ganz ernst, wenn ihr manchmal die schlimmen Bilder auch in der Ukraine und so sieht, ihr seht meistens flüchtende Kinder und was haben sie in der Hand? Ein Kuscheltier. Also lebensnotwendig, seelisch und körperlich.
Und dennoch gibt es leider sehr viel Armut auch in unserer Gesellschaft hier in Berlin und Brandenburg. Das heißt, wenn Kuscheltiere aussortiert werden, die nicht so lieb sind, auf keinen Fall wegschmeißen, sondern sammeln und gerne auch mal auf den Kinderstationen der Krankenhäuser abgeben, da fehlen Kuscheltiere nämlich. Über die Bedeutung von Stofftieren für den Menschen haben wir mit dem Psychologen Michael Thiel geredet. Und wir hatten außerdem Manfred dabei. Vielen, vielen Dank euch beiden. Also den einen von beiden. Ja, danke. Wir würden
bis jetzt schon.
Ja, danke. Ja, genau. Ja. Psychologen beim Frühstück heißt der Podcast ohne Manfred, aber mit Michael. Ruhig mal rein.
Und Annika.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Ciao. Die Medizin schreitet mit großen Schritten voran. Das ist ohne Zweifel ganz großartig und freut uns auch mit zunehmendem Alter, weil es ja die Hoffnung gibt, über unsere diversen Zipperleien hinwegzukommen. Aber als wir gelesen haben, dass weltweit bis zu 900 Wirkstoffe gleichzeitig getestet werden, da kam bei uns schon die Frage auf, braucht es das wirklich? Brauchen wir das? Und wie kann medizinisches Fachpersonal da immer auf dem aktuellsten Stand sein? Das besprechen wir jetzt mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Guten Morgen, Magnus. Zähl doch mal die 900 auf.
Einen Teufel hätte ich tun.
Also ich sage mal so, es sind ja weit mehr als diese Wirkstoffe jetzt auch bereits schon sozusagen im Handel. Aber wenn wir diese 900 Wirkstoffe, die dann getestet sind, irgendwie gut finden, werden dann daraus auch 900 Medikamente am Ende?
Also eigentlich wollte ich ja jammern, wenn ich darf.
Klar, du darfst immer jammern. Ob wir dich ernst nehmen, ist die Frage.
Das ist richtig. Ich versuche das zu begründen. Also was ich beklage, ist einfach eine unfassbare Unübersichtlichkeit des Medikamentenmarktes. Für Patienten sowieso, aber für Ärzte auch. Wir haben 100.000 zugelassene Medikamente in Deutschland, mehr als 100.000. Das heißt aber in diesem Fall, das sind dann, die zählen, also wenn der Wirkstoff anders ist, zählt das sowieso, ist ein neues Medikament. Wenn die Stärke, die Packungsgröße, der Hersteller und so weiter, das wird jeweils einzeln gezählt. Also wir haben in der roten Liste, in diesem Standardregister und überhaupt 100.000 zugelassene Medikamente und ungefähr 2.500 Wirkstoffe. Aber da fängt es schon an, du kriegst noch nicht mal darüber zuverlässige Zahlen. Es ist unglaublich unübersichtlich und es wird auch unglaublich unübersichtlich präsentiert. Also es ist... Und dann kommen noch furchtbare Namen hinzu. Und dann ist noch die Frage, sind neue, die dazukommen, die du jetzt erwähnt hast, sind die wirklich sinnvoll, sind die besser als andere? Das ist alles ein ganz, ganz unübersichtlicher und natürlich auch von Geldinteressen getriebener, aber am Ende wirklich deprimierend unübersichtlicher Markt.
Gut, aber das Schöne ist ja, wir als Patientinnen und Patienten sind ja auf der sicheren Seite, weil wir vertrauen unserem Arzt, unserer Ärztin, und die verschreiben uns schon das Richtige. Aber machen Sie das auch?
Naja, wie gesagt, ich muss erstmal das richtige Medikament finden. Dann gibt's so schöne Namen. Ich habe jetzt hier in der Vorbereitung etwas Lustiges gefunden. Ich fand die Namen immer grauenhaft. Sprich mir doch mal bitte nach. Roflumilast.
Roflumilast.
Ja. Und jetzt noch mal schneller. Paliperidon.
Paliperidon.
Ja, das ist doof. Ihr könnt das einfach.
Ja, wir machen Radio, Mann, das neuerdings.
Wir sagen ja auch sowas wie, das war ein Titel von Dave DiDosi, Biki McIntitch.
Genau. Und wenn du die Dinger liest, wird es dann natürlich schwieriger. Wir haben mit unglaublich vielen Fantasienamen zu tun. Wenn ein neues Medikament, ein neuer Wirkstoff auf den Markt kommt, dann bekommt er eben einen Namen. Und ich habe jetzt tatsächlich eine lustige Studie gefunden oder eigentlich eine Beschreibung, auch also eine Beklagung, wie bei mir jetzt in der Münchner Medizinischen Wochenschrift. Die haben ja immer ganz trockene Titel dann auch.
Ja.
In diesem Fall heißt der Titel aber Arzneimittelnamen, Doppelpunkt, kompliziert und doof.
Ja.
Das ist natürlich ein ganz charmanter Hingucker, das kriegst du in der Medizin so nicht zu lesen. Also die ganze Sache wird zusätzlich nochmal kompliziert, verkompliziert, dadurch, dass die Namen unglaublich lang, unglaublich, weiß ich nicht, also die sind dann auch noch
furchtbar. Aber ist es, weil die, ich sag mal, die Industrie denkt, sie reden den Halbgöttern in Weiß zum Munde, indem sie es möglichst komplex machen, damit die vor ihren Patienten wieder richtig gut dastehen? Weil ich meine, sowas wie Kopfschmerz-Ex wäre doch mal geil.
Ja, aber dann gibt es natürlich viele Kopfschmerzechse, die mit verschiedenen Wirkstoffen agieren. Also am charmantesten ist es ja eigentlich, wenn du eine Kurzbezeichnung des Wirkstoffs nimmst. Pardon, ich bin jetzt selber gerade krank, wie man hört. Wenn du eine Kurzbezeichnung des Wirkstoffs nimmst und dann setzt du irgendwas dahinter. Also ACC akut finde ich sehr charmant. Das ist ein Medikament, ein Wirkstoff, der heißt Acetylcystein. Fragliche Wirksamkeit, aber er soll Schleim lösen. Und das sind dann die Werbedinge, wo du dann im Fernsehen siehst, dass jemand und dann hinterher schläft er friedlich und überhaupt. Nur sozusagen den Wirkstoff abzukürzen und dann sozusagen die Firma hinterherzustellen oder so, das geht ja noch. Aber dann eben diese Fantasienamen herzustellen, ich weiß nicht, welcher Gedanke dahinter steht in den Werbeabteilungen. Aber ich empfinde es und andere Ärzte, die ich kenne, empfinden es auch als übergroßes Ärgernis.
Also geschenkt, dass die Namen oft total blöd sind, aber ich möchte jetzt dann doch mal versuchen, deine grundsätzliche Haltung ein bisschen zu challengen, wie das neudeutsch heißt. Also du hast ein Problem, dich in 900 Wirkstoffe und deren Wechselwirkungen mit anderen Wirkstoffen einzuarbeiten. Das ist völlig klar, dass man dich da unterstützen muss, dass es vielleicht auch einfach mehr Angebote geben muss, wo Ärzte mit Pharmazeuten, Pharmazeutinnen zusammen sich absprechen, diese Sachen zum Beispiel besser kennenlernen oder so. Aber ich möchte doch auch, wenn ein Wirkstoff nur 1% besser ist oder auch nur 1% weniger Nebenwirkungen hat, dann möchte ich den doch auch haben. Und so ist doch auch der Fortschritt in der Pharmazie bisher immer gewesen. Klar gibt's manchmal auch Schrott, aber du willst doch nicht sagen, dass man damit aufhören soll, die neuen Wirkstoffe zu testen, oder?
Wie sagt man? Challenge angenommen.
Also okay.
Meine Reaktion darauf wäre folgende. Ich werde ja auch traktiert mit relativ aggressiver pharmazeutischer Werbung. Ja, Werbung für verschreibungspflichtige Mittel ist in Laienpresse nicht erlaubt. Also du wirst im Stern keine Dinge beworben finden, die ich dir verschreiben muss.
Mhm.
Das ist eine gesetzliche Auflage, die halte ich auch für sinnvoll, weil wenn das anders wäre, dann kämt ihr zu mir in die Praxis und würdet dann sagen, ich will aber das und das Medikament. Und dann habe ich im Grunde keine Chance mehr, mich dagegen zu wehren und euch zu erklären, dass das dem anderen aber gar nicht überlegen ist. So, jetzt ist es aber so, da steht dann in einer Werbung, die ist ja auch nicht anders gestaltet im Prinzip als die Laien. Laien klingt jetzt immer so abwertend, aber die nicht ärztliche Werbung. Ja, da steht dann eben 17% bessere Wirksamkeit bei dem und dem Medikament. Und da sind dann auch ganz glückliche Patienten abgebildet. Das ist im Grunde genauso wie in einer Fernsehwerbung. 87% der Frauen haben bei der und der Binde ein besseres Tragegefühl. Ich habe mir immer mal vorgenommen, diese Firma anzurufen und die Studie einzufordern. Und das werde ich mal irgendwann tun, aus Spaß. So, diese 17% bessere Wirksamkeit sind aber auch nur eine relative Größe. Ich muss vorher wissen, wie groß ist denn die Wirksamkeit des Ursprungsmedikaments. Und da gibt es ganz, eine ganz interessante Zahl, die heißt Number Needed to Treat. Das klingt jetzt ganz langweilig, ist es aber überhaupt nicht. Das heißt, ich habe ein Medikament und ich muss so und so viele Patienten behandeln, bis einer von dem Medikament profitiert. Das ist in vielen Fällen ausdrücklich nicht so, dass jeder Patient davon profitiert, sondern vielleicht jeder zweite oder jeder dritte. Je nach Medikament. Aber da ich nicht weiß, ob ihr dazugehört, verschreibe ich euch dieses Medikament. Wenn jetzt davon die Wirksamkeit 17% besser wird, ist es ja schon sehr, sehr relativiert. Und wenn ich jetzt noch die Tatsache habe, dass ein neues Medikament natürlich noch nicht die unglaubliche Erfahrung hat auf dem Markt wie ein altes Medikament, dann relativiert sich das noch mehr. Es ist nicht immer gut, ein Medikament zu verschreiben, was gerade frisch auf den Markt kommt, von einer Firma sehr gut promotet wird und dann eben einfach besser zu sein scheint. Manchmal sind sie es eben nicht. Und wenn sie nur gleich gut sind, nehme ich lieber das, mit dem ich große Erfahrungen habe.
Trauen Sie Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin oder Ihrem Fachpersonal in der Apotheke. Über die Flut an Wirkstoffen und Medikamenten sprachen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Magnus, vielen Dank und ich finde es gut, dass du bei Zahnschmerzen immer noch rumverschreibst.
Entschuldigung.
Gute Besserung, mein Lieber.
Ciao. Ja, du hast mir noch gar nicht von deinem Lieblingsstofftier erzählt. Das hast du ja bestimmt noch.
Nee.
Was?
Ich weiß, also
bist du auch gesagt, so ein Depp wie ich?
Ich habe keine vorliegenden Kindheitserinnerungen an Stofftiere, ehrlich gesagt.
Was?
Nee, gar nicht. Also ich weiß, es gab mal Puppe Karin und Puppe Nina. Das waren aber halt so Puppen. Also die Puppe Karin war so eine Stoffpuppe, mit der man wirklich kuscheln konnte. Und Puppe Nina war so eine Plastikpuppe, wie sie in den 70er Jahren gern genommen war.
Das glaube ich heute noch gern genommen.
Ja.
Allerdings heute mit so interaktiven Funktionen.
Ja, genau, so einpullern und so ein Quatsch.
Nee, das die steht dann nachts nicht auf und geht rum und an den Kühlschrank und solche Sachen.
Ja. Zu viel Megan geguckt, wa? Naja.
Kenn ich, weiß gar nicht, wovon du sprichst.
Film von so einem Kinderspielzeug, was KI gesteuert ist und dann freidreht.
Ach so.
Egal. Hm? Nee, aber also ich weiß, es gibt Fotos, ich im Kinderbett mit diesem Kuschelplastikhammer. Das weiß ich, aber den habe ich nicht mehr.
Ja.
Ich habe aber dafür viele andere Hammer für den Fall, dass es mal wieder wichtig wird.
Ja. Du hast ja auch ein bisschen, finde ich, bisschen auch so eine Werkzeugkaufsucht eine Zeit lang gehabt, ne?
Ja.
Ich auch, aber es hat ein bisschen gewechselt in eine Werkzeug, lass ich mir dann schenken, Sucht, weil alles, was ich mir selber kaufen kann und mir leisten kann, habe ich ja schon.
Ja.
Ja. Insofern danke nochmal für die Bandsäge.
Und, hast du die eigentlich schon mal benutzt jetzt?
Du meinst, ob ich sie, nachdem ich nach ein Dreivierteljahr nach Inbetriebnahme das Ersatzteil bekommen habe, ob ich das Ersatzteil schon angebaut habe? Ja. Nein, ich habe noch keine Zeit gehabt. Aber ich habe mir schon angeguckt, wie man es anbaut.
Ist schon mal gut.
Ja.
Und das ist, so beschäftigt dich dieses Geschenk
noch viele Jahrzehnte,
ohne dass es überhaupt jemals gelaufen ist. Das ist doch toll.
Wenn es mit der Reparatur nicht klappen sollte und die Garantie dann abgelaufen ist, nächstes Jahr gibt es bestimmt ein neues Modell. Also da habe ich gar keine Angst.
Sie da draußen, wenn Sie jemals so auf irgendeiner Weiterverschabelplattform von einer Bandsäge abzuholen in Spandau wenig gelaufen hören, dann wissen Sie, sie ist wirklich wenig gelaufen.
Das wird nicht passieren, weil wenn sie nicht laufen sollte, dann nehme ich sie als Kuscheltier mit ins Bett. Ich meine, was du mit deinem Hammer vorgemacht hast, kann ich schon lange.
Radio 1. Die siebte Frage.
Mensch, jetzt muss ich aber
zum
noch
Thema
so
Stoff.
Moment, ich muss einfach.
Spielen wir mit Ihnen. Wenn
Nein,
Sie jetzt anrufen,
früh den
0331 doch.
Das kannst du mir nicht antun. Doch. Ich habe noch einen schlechten Wortwitz, den hätte ich loswerden müssen, bevor du den Jingle spielst.
Sonst platzt du gleich.
Ja, genau. Was war denn das? Das Vacation. Weißt du, das wollte ich, genau. So geht's doch zu an den Neuköllner Frühstückstischen.
So sieht's doch aus.
Nicht wahr? Und jetzt bitte nochmal sagen, was du sagen wolltest.
Genau. Wir spielen jetzt die siebte Frage zum Thema Stoff. Sie rufen an 0331 70 99 111. Sie müssen gar nichts wissen, Sie müssen nur richtig raten. Wenn Sie gewinnen, dann gehen Sie aber mal sowas von richtig gut essen.
Richtig.
Und essen sollten Sie können.
Das sollten Sie können. Und wenn nicht, dann geben wir Ihnen auch noch ein paar gute Tipps.
Ja.
Wir verlosen den ganzen März. Das heißt, heute zum vorletzten Mal.
Wir verlosen den ganzen März.
Heute
Sie können sich den März bei uns abholen.
Heute zum vorletzten Mal ein 5-Gänge-Menü für 2 Personen im Brix von Arne Anker. Es gibt dazu ein Aperitif und Wasser. Arne hatte früher einen Stern, jetzt hat er keinen mehr, aber das ist eigentlich gut, weil dadurch keine aufgeblasenen Fatzke im Restaurant sitzen in der Gröllmannstraße 53 54, sondern nur ein total nettes Personal mit einem super Chef und einem fantastischen Essen. Zum normalen Menü gehören unter anderem Topinambur, Creme Cru und Haselnuss. Es gibt Kailan, Bergamott und Fregola. Es gibt ein Sauerteigbrot, was selbst ein Sven Oswald, der neuerdings ja unter die Profibäcker gegangen ist, nicht besser hinbekommen könnte. Und zum Beispiel auch ein Huhn mit Knollenziest und Romanesco. Also sehr, sehr gute Dinge.
Das Gute ist, es gibt auch ein komplett veganes Menü, aber jetzt nicht nur mit so Fleischersatzstoffen oder sagen wir mal so, das ist dann halt ein Beilagenmenü, sondern extra auch für alle Veganer kreiert. Da gibt es dann zum Beispiel den Gruß aus der Küche mit Spargel und Quinoa. Es gibt Bulgursalat, Chinese Mule, Austernseitling, Kartoffelrisotto. Es gibt natürlich auch das Sauerteigbrot, das ist ja vegan. Dann gibt es falsches Huhn, Steckrübe, Birne, Hafer, Vanille. Also auch da kann man es sich richtig gut gehen lassen, wenn man denn gewinnen täte. Also jetzt anrufen.
Täte?
0331 70 99 111.
Tätä, mein Lieber.
Ja, Tatar heißt es.
Ach so.
So, Steely Dan wartet mit Dirty Work.
Das ist völlig richtig. Und jetzt haben wir 2 Menschen gefunden, teilweise sehr überrascht.
Ja.
So, Radio 1, die siebte Frage.
Weil der feine Auswahl hat extra nochmal den Jingle wieder vorgekramt.
Ich dachte, du brauchst noch ein bisschen länger, um den Jingle abzustauben und einzufetten, damit er hier geschmeidig ins Rohr geht. Ach, das ist gut. Ja. Aber jetzt haben wir sowohl Renate als auch Friederike, die mitspielen wollen. Hallo Renate.
Ja, hallo.
Und Friederike, hallo.
Hallo.
So, und jetzt, Renate, ich meine, ihr seid wahrscheinlich, kennt ihr euch ein bisschen besser aus in Mode als wir beide. Dein Lieblingsstoff, Renate?
Jersey.
Ich zitiere Helge Schneider, ich ziehe den Jersey-Anzug an, ich ziehe den hellgrünen Jersey-Anzug an mit dem goldenen Reißverschluss. Gute Wahl. Und Friederike, dein Lieblingsstoff?
Eine schöne gewebte Makobaumwolle.
Eine schöne gewebte Makobaumwolle. Gibt es auch eine nicht gewebte Makobaumwolle?
Ja, ich denke, man kann auch aus Makobaumwolle ein Jersey machen. Denn Jersey meint ja nur die Art der Verarbeitung und noch nicht die Qualität des Rohmaterials, also noch nicht mal, was für ein Rohmaterial es ist.
Also ich würde gerne
Jersey und Baumwolljersey.
Ich würde super gerne mit euch Expertinnen jetzt einfach ein Interview machen und mich 5 Minuten lang bilden zum Thema Stoffe und wie sie hergestellt werden. Aber ich glaube, das wäre unfair euch gegenüber, weil dann könnten wir das Spiel nicht spielen.
Wir wollen aber spielen. Und deswegen wird Friederike gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Die kriegt dann die erste Frage. Muss sie mit Ja oder Nein beantworten? Tut sie das richtig? Ist sie weiter dran? Wenn nicht, ist dann erstmal die andere dran. Häufig geht es eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden 7. Frage. Und wenn die dran ist, sie richtig beantwortet, gewinnt sie. Und wenn nicht, geht eben die andere Essen bei Arne Anker. Brix. Also, Friederike, wer soll anfangen? Renate oder du?
Dann leg ich einfach mal mutig los.
Na dann, toi, toi, toi und los.
Also, wenn du dich nur halb so gut in anderen Dingen auskennst wie in Stoffen, dann gewinnst du das easy. Friederike, der Fluss Stoffbach liegt in Österreich, ja oder nein?
Ja.
Stimmt. Friederike, du bist weiter dran. Friederike, Stoffbruch ist eine Bezeichnung für nicht weiterverkäufliche Reste von Stoffmeterware, ja oder nein?
Nein.
Nein? Stimmt. Stoffbruch ist die Bezeichnung für die Falte, die beim Zusammenlegen von Stoff entsteht. Wir haben Besuch im Studio und hier wird heftig genickt. Also hier gibt es auch Leute, die sich auskennen. Wahnsinn, nur ich habe keine Ahnung. Was ich aber weiß, ist, Friederike ist weiter dran.
3.
Friederike, das Stoffgesetz ist eine Regelung für Tuchwaren aus der Weimarer Republik. Ja oder nein?
Nein.
Kennst du nicht das Stoffgesetz von 1832? Ich auch nicht.
Ja, aber da ist ja nicht Weimarer.
Sehr gut aufgepasst. Sehr gut aufgepasst. Das war eine Falle. Abgesehen davon gibt es das wahrscheinlich auch gar nicht von 1832, denn das Stoffgesetz ist ein Begriff aus der Physik. Ich bin sehr froh, dass wir das übrigens noch aufgeklärt haben mit der Weimarer Republik. Ansonsten hätten wir so viele E-Mails bekommen. Friederike, du bist weiter dran.
4.
Die ersten Kunststoffe der Menschheitsgeschichte, liebe Friederike, wurden aus Birkenrinden gefertigt. Ja oder nein?
Jetzt die Frage, was man als Kunststoff bezeichnet.
Die wissenschaftliche Definition von Kunststoff, sage ich mal, ohne sie dir jetzt wiedergeben zu können. Friederike, nicht,
ja.
Nicht verzagen oder googeln. Ja, ist richtig, du bist weiter dran. Friederike, Sauerstoff ist das häufigste Element der Erde, ja oder nein?
Nein.
Das klar hast du jetzt aber unsicher gesagt mit dem Nein.
Ja, ich war auch nicht ganz sicher, aber nee, wenn ich nachdenke, bin ich mir doch ziemlich sicher.
Ja, hätten wir auch auf jeden Fall so oder so jetzt gelten gelassen. Es ist das zweithäufigste.
Damit hättest du jetzt aber nicht gerechnet, oder?
Nee, aber jetzt, Moment mal, jetzt geht's ja weiter. Was glaubst du, ist das häufigste Element der Erde? Davon ist jetzt nicht mehr abhängig, ob du weiterkommst, ne? Ich bin nur neugierig.
Ich wollte nur wissen, wie schlau du bist.
Genau.
Stickstoff oder Kohlenstoff?
Ja, also beides gleich falsch. Eisen ist auf Platz 1 tatsächlich. Der Erdkern und so nehme ich mal an. Ganz, ganz spannend, Friederike, aber du kriegst jetzt auch Nummer 6.
6.
Sogenannte Stoffprüfer, Friederike, waren bis ins 19. Jahrhundert an den Königshäusern für den Ankauf von Stoffen zuständig. Ja oder nein?
Nein.
Ich merke auch da Unsicherheit, das kann ich auch sehr gut verstehen, aber es ist auch da richtig. Stoffprüfer führen Untersuchungen in der Glas- und Keramikindustrie durch. Und Friederike, damit kriegst du jetzt
die 7. Frage.
Renate, nur mal ganz kurz gefragt, du bist noch da und kannst deinen Gewinn entgegennehmen, falls Friederike jetzt daneben haut, oder?
Ja, da bin ich noch, aber ich bin schon fast eingeschlafen, weil ich ja nichts zu tun habe.
Das tut mir total leid. Du, das war mit Friederike auch anders abgesprochen, aber kann man ja nicht.
Vielleicht habe ich
ja
nur bequeme,
gut, dass wir
vielleicht
dich geweckt haben.
Vielleicht habe ich ja nur bequeme Vorarbeit für Renate geleistet.
Genau.
Es kann alles sein, Friederike. Auf jeden Fall hast du bequeme Vorarbeit geleistet. Für wen werden wir jetzt sehen? Friederike, der Weltmarktpreis für den Brennstoff Erdöl hat sich von den 1970er Jahren bis zum Anfang der 2000er Jahre verdreizehnfacht. Ja oder nein?
Ja, die Größenordnung mag sein, aber ob es nur 13 ist, ja.
Ja, sagst du? Mhm. Friederike, das ist ganz schön dramatisch. Ganz schön dramatisch.
Denn jetzt ist es falsch.
Denn er hat sich in diesem Zeitraum 30-facht und deswegen dürfen wir zu Renate sagen, die aufgewacht ist.
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Friederike, es wäre der 4. Durchmarsch in der Geschichte dieses Spiels gewesen, aber die Statistik der böse Erdölpreis haben es dir nicht gegönnt. Tut mir leid.
Ja, aber Friederike,
dass es nicht der 4. Durchmarsch ist, finde ich schade.
Ja, aber ich auch.
Schön für Renate, denn es wäre doof
Friederike.
Gewesen, wenn sie so gar nicht zu hart
gewesen. Ja, aber das ist aber lieb von dir.
Genau, also vielen, vielen Dank für diese tolle Vorarbeit. Einfach nächste Woche wieder versuchen. Wer weiß, vielleicht kommst du wieder durch, dann hast du noch mal eine Chance. Renate, du gehst richtig gut essen.
Und ich möchte einer sagen, Renate, eine der ganz wenigen Leute, die keine einzige Antwort falsch hatte bei der 7. Frage.
Ja, muss man auch mal sagen. du gehst ins Brix, Renate, mit einer Begleitperson deiner Wahl. Herr Finger, die Website vielleicht
ja,
nochmal,
dass du mal gucken kannst. Restaurant Brix, BRIKZ.com. Da können alle anderen sich den Mund wässrig machen lassen. Und hier auch nochmal der Hinweis, alle können ins Brix gehen, die anderen müssen nur selber bezahlen. Genau. Aber es lohnt sich trotzdem.
Genau, also Renate, du bleibst dran. Wir brauchen deinen kompletten Namen und eine Mailadresse. Und Friederike, vielen Dank fürs Mitmachen euch beiden und einen schönen Sonntag
noch. Glückwunsch an Renate. Tschüss. Ciao. Ja, und auch nochmal vielen, vielen lieben Dank.
Ja, Friederike, du bist eine richtige Sportsfrau.
Und herrliches Essen abstauben darf. Tschüss.
Ciao, ihr Lieben.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Stoff geben.
Heute gesoff, Bulle macht Zoff, ich gebe Stoff, er gar nicht doff, folgt mir. Ich hoff auf Flucht, doch schroff hält man mich off. Im Dauerloff flieh ich doch poff, 20 Mann roff und ich bin boff.
Dieses und viele weitere verwirrende Werke finden Sie unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite. Facebook-Seite.
Du musst die Leute nicht zusätzlich verwirren, das Gedicht reicht aus.
Tja, und das war's schon wieder mit 2 auf 1 für heute.
Wir sind ziemlich traurig.
Ja.
Also wir wären noch trauriger, wenn nach uns nicht der Radio 1 Kommentatorinnen und Kommentatoren-Talk wäre. Und diesmal mit einer affengeilen Alliterationsansage. Bildung, Brücken, Bundeswehr. Wie kommen wir zurück in die Zukunft? Ja, wie wohl? Es wird Leute geben, die das besser wissen als alle Politikerinnen und Politiker, die wir haben. Natürlich, die Politikerinnen und Politiker haben ja auch so viel zu tun und können gar nicht drüber nachdenken, wo das Land hingehen soll. Unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren haben die Antworten und moderiert wird das Ganze vom multimodalen Multitalent Marco Seifert.
Das waren jetzt sehr viele M's.
Mein Fehler. Es wird auf jeden Fall gut werden und wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß.
Ja, uns hören Sie dann sehr, sehr gerne nächsten Sonntag wieder. Ja, wir wissen, das ist Ostersonntag, wir werden aber Ihr Radio nicht verstecken. Das heißt also, schalten Sie unbedingt wieder ein oder nehmen Sie sich mobiles Radio mit raus, wenn Sie auf Ostereisuche sind. Wir freuen uns auf Sie.
Genau, schicken Sie Ihre Körbe voller Schokoladen-Ostereier an Postfach. Nein, bis nächste Woche.
Bringen Sie es live vorbei.
Tschüss. Genau.
Radio 1. Nur für Erwachsene.